Also ich habe schon bei einem befreundeten Winzer in der Küche gesessen und wir hatten schon so ein bisschen durchverkostet.
Ja.
Und dann meinte er, oh, ich habe hier noch ein Fruchtpettnat von und machte den Kronkorken aus. Und das war so rot und die ganze Küche war rot, überall. Das war ein Massaker, ja.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Hurra, es gibt was zu trinken. Ich war schon wegen meiner Verkostung, musste mal brav ausspucken, damit ich fit bin für jetzt.
Was gab's?
Erzähle ich gleich auch noch ein bisschen von Pescara,
Ah ja.
Tinto Pescara und Condado de Asa. Was wollte ich sagen? Wo ist der Würfel? Sollen wir mal kurz erklären, was wir hier machen? Ach komm, wir erklären das noch mal kurz. Hier sitzen zwei Menschen mit Mikros angesteckt und trinken Wein gemeinsam. Und zwar aus schwarzen Gläsern. Jeder schenkt dem anderen einen Wein im schwarzen Glas ein, geht vorher ins Nebenzimmer und erklärt dem Publikum, was es zu trinken gibt, sodass das Publikum mehr weiß als derjenige, der verkostet. Der einschenkt, überbrückt die Zeit der Verkostung mit einem Schwank aus seinem Weinleben oder irgendwas Vergleichbarem.
Schwank aus seinem Leben.
Und danach wird ein bisschen über den Wein diskutiert. Immer vor allem vor dem Hintergrund, gefällt mir das nicht. Nicht so sehr das große Weinraten, weil das kann man nicht, wenn man gleichzeitig jemandem zuhört. Dafür müsste hier dann Stille sein.
Ja.
Schlürf- und Schmatzgeräusche werden rausgeschnitten, deswegen gibt es manchmal so kleine Schnittgeräusche im Podcast. Und deswegen sitzen wir hier nicht vor so einem Kondensatormikrofon, so einem Großmembranmikrofon und haben super guten Radiosound, sondern wir haben Ansteckmikrofone. Und klingen ein bisschen anders als das durchschnittliche Podcast. Wer anfängt, entscheidet der Würfel. Und ich würfel eine Eins.
Eine Eins. Eine Vier.
Das heißt, der Flo fängt an.
Ich gewinne. Ich schenke dem Felix heute Spätburgunder ein von Weingut Gebrüder Mattis aus Merdingen in Baden aus dem Jahr 2020 und der Lage Thuniberg.
Tschüss.
Cheers. Diese Burgunderkelche schenkt man immer mehr ein, als man. Ich weiß
Findest
auch
du?
nicht.
Ich habe da kurz irgendwie geschwenkt, gewogen und gedacht, oh, das ausreicht. Der Dosch, der Dosch. Ich muss jetzt mal schön Wasser trinken.
Ich hatte schon das Gefühl, ich habe aber reichlich Cowboy-Schluck eingeschenkt. Naja. Wetter. Zwei Sachen. Gestern und heute waren Spätfrostnächte.
Ja.
Und wir richten unsere Gedanken an die Winzer in Deutschland und wo es auch sonst irgendwo Spätfrost gab. Ich glaube, das ist richtig, richtig Zähne zusammenbeißen.
Bös reingehauen.
Ja.
Also ich habe schon von ersten Leuten, die wirklich großflächig verloren haben. Ich bin mir immer noch nicht so sicher. Also das waren gestern, glaube ich, keine Spätfröste. Das ist aber große Klugscheißerfrage.
Das ist eine
Das
gute
war gestern, glaube
Frage.
ich, ganz normaler
Ganz
Frost. Das
normaler Aprilfrost.
ja, das Problem war nicht, dass gestern Frost war. Das Problem war, dass die Weinreben alle schon ausgetrieben haben.
Das denke ich auch. Man sieht dann gerne mal so auf Insta diese Feuertöpfe, die das auch stark aussieht, so im Hang, in der Berglage, in der Steillage, dann so Feuertöpfe und dann nachts brennt da der Hang. Das kannst du ja nicht für deinen ganzen Betrieb irgendwie aufstellen. Also das kannst du
Nee.
mal punktuell machen.
Ja, Frostkerzen heißen die. Wenn ich kurz klugscheißen muss, ich habe gerade ein Interview geführt mit dem Leiter des Instituts für Weinbau in Geisenheim zum Thema Klimawandel. Kommen wir demnächst mal drauf. Ich habe gerade eine Serie für die Weinwirtschaft. Und der sagte auch, dass es ja Frostsenken gibt. Und das sind aber gleichzeitig normalerweise die Lagen, in denen der Austrieb so spät erfolgt, dass es nicht so ein großes Problem ist, sonst wird man da keinen Wein pflanzen, weil da ist einfach in jedem zweiten Jahr keine Ernte. Und jetzt durch den Klimawandel und durch in diesem Jahr extrem, wir haben ja in den fast allen Weinanbaugebieten schon den ersten Tag mit 28 Grad hinter uns. Deswegen ist in allen, selbst im letzten Frostloch, ist das schon ausgetrieben. Das hier war einfach war furchtbar.
Da wird man mal sehen, mal die Daumen gedrückt, dass da nicht zu viel. Ich weiß auch gar nicht, man kann eine Frostrute stehen lassen, also man bindet ja nach dem Schneiden eine Rute, wo ich die Triebe dran haben will, an. Und dann kann ich eine zweite stehen lassen als Ersatz quasi, um zu minimieren, dass mir zu viel am Stock abstirbt. Aber so ganz kenne ich mich da auch nicht aus.
Ich habe so viel schon gemacht, aber ich bin noch nie mit dem Winzer in Weinberg und habe irgendwie mal mir 4 Stunden lang den Rücken ruiniert, indem ich Winterschnitt gemacht habe oder Ruten gebunden oder so. Muss ich irgendwann machen.
Ja, das macht schon auch mal Spaß. Das hat so was Meditatives, finde ich. Vor allem, wenn du einen hübschen Weinberg mit schöner Aussicht hast und gutes Wetter dann. Ja. Aber so bei 4 Grad und Regen. Naja, ja. Lassen wir das.
Freut man sich eher hinterher auf die Schmerzmittel.
Im Gegenzug habe ich gelesen, dass es in Spanien so heiß war. Also das nationale Wetterzentrum hat die Zahlen rausgegeben und das erste Viertel von 2024 war mit einer Durchschnittstemperatur von 9,5 Grad viel zu heiß.
Ja.
Also da wird es, glaube ich, wirklich sehr schwierig werden. Wie viele Jahre haben wir da jetzt schon Dürre in Spanien? 3? So richtig doll?
2. Also bei uns ist es im Moment so, wie in der Pandemie, wenn man immer jeden Morgen auf diese Inzidenzen geguckt hat, ja. Wir gucken immer auf die Talsperrenstände. Mhm. In Spanien, die sind online abrufbar und hoffen immer, weil das ist so ein bisschen problematisch, weil das ist nicht so simpel, dass du sagst, es hat geregnet oder es ist super, sondern das speist sich teilweise aus Flüssen, wenn die einen gewissen Pegelstand übersteigen. Mhm. Das heißt, es kann 150 Kilometer entfernt regnen und das ist für uns gut, weil bei uns regnet es nicht so viel, sondern das kommt dann alles eher aus Talsperren. Und wir sind bei 23% Füllstand. In der Provinz Malaga, Cadiz, ist jetzt bei 27% und damit erstmals über dem Vorjahr. Mhm. Vorjahr war es schon so schlimm und danach wurde dann ja, und in unserem Nachbardorf haben sie jetzt, weil die es auch nicht gebacken kriegen, das ist so ein Millionärsdorf, wo die einfach trotzdem weiter dann mit dem Rasensprenger arbeiten und so weiter. Da stellen sie jetzt nachts das Wasser ab. Bei uns in der Gemeinde haben sie eigentlich nur den Wasserdruck verringert. Das können sie bei uns nicht, weil wir am Hang wohnen und einfach der Druck kommt bei uns über ein Gefälle. Da kannst du keine Pumpen abschalten, deswegen haben wir den unverminderten Druck. Aber alle anderen haben krass, es ist so krass, was da gerade passiert.
Ja, es hat ja allgemein in Spanien eigentlich ganz gut geregnet im März, aber es ist immer noch nicht da, wo es sein sollte.
Ja, und was man nicht unterschätzen darf, das sind diese jetzt ja, glaube ich, schon in einigen Ecken 38 Grad einmal kurz gehabt oder sowas. Und worauf Thomas Götz auch noch hinwies in seinem letzten Newsletter, die Olive hat die Eigenschaft, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, die Blüte abzuwerfen. Hm. Und dann kann es dir passieren, dass der größte Olivenölproduzent der Welt nächstes Jahr einfach mal kein Olivenöl liefert. Und das hat dann ähnliche Auswirkungen auch auf die Preisentwicklung wie der Ausfall von Rapsöl aus der Ukraine sozusagen. Ja, weil wir reden hier über einen wirklich großen Produzenten. Und das ist alles furchtbar.
Ja, da wollen wir gar nicht. Ja, das ist wirklich schlimm. Muss ich so dran denken, habe ich es gerade gelesen. Dann habe ich noch eine andere Sache gelesen, über die ich so gestolpert bin. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen von Jancis Robinson, den sie selber geschrieben hat, über das Napa Valley. Mhm. Und wo das so hingeht. Und da fand ich es interessant. Im Durchschnitt bezahlst du da für eine Weintour 80 Euro, wenn du die Einstiege probierst, mhm, und 120 bis 130 Euro für die Reserven. Mhm. Und da ist nicht drin eine Weinbergstour oder eine Kellertour, das kostet dann extra. Das kam mir so wahnsinnig viel vor. Vielleicht auch nur so in unserer Perspektive, wo du zu fast allen Winzern in Deutschland noch hingehen kannst und es kostet nichts.
Ja, aber ich glaube nur in Deutschland, oder? Deutschland ist so.
Ja.
Österreich weiß ich nicht, muss ich jetzt gestehen, weiß ich nicht, wie es in Österreich ist.
In Österreich kann sich, ich glaube, da teilt sich's. Also ich habe schon bezahlt, bei Wieninger zum Beispiel. Mhm. Da hat die Verkostung gekostet, ich glaube 20 Euro oder so. Mhm. Und ob das, aber wisst ihr jetzt auch nicht, ob es in Österreich, vielleicht teilt sich's da so ein bisschen.
Ja.
130 Euro und dann hast du noch keinen Wein gekauft, das kam mir viel vor.
Hey, die Entertainment-Preise, ich habe euch so gesehen, ja, also bei Adele-Konzertkarten, fangen wir mal an, aber auch so, wenn du mit einer vierköpfigen Familie in sowas wie ein Europa-Park rostest oder sowas.
Ja, ja.
Also Entertainment und Events kosten einfach mittlerweile unfassbar viel Geld und Kalifornien war schon immer relativ teuer. Also Disneyland ist auch nicht geschenkt. Wobei das, glaube ich, noch im Vergleich zu Disneyland Paris relativ günstig ist. Disneyland Paris beispielsweise haben wir immer mal überlegt, haben wir uns angekommen und gesagt, nee, ist einfach
zu teuer.
Zu teuer, ja.
Das heißt, die haben das touristisch einfach auch gut erschlossen. Ne? Also ja. Da muss ja so einen gewissen Tourismus-Flow haben, um das dann auch zu bedienen.
Mhm. Ja, und die Leute fahren halt dann auch extra hin. Mhm. Also du fährst ins Nachbar-Valley, weil du Wein probieren willst und da so eine Weintour machen möchtest. Also was anderes lohnt es nicht wie Mosel, wo du dann Leute hast, die nur Bier trinken und auf dem Campingplatz sitzen und Fahrrad fahren am
genau.
Moselufer. Ja. Sondern das ist dann schon, glaube ich, auch...
Oder die im Pfälzerwald wandern gehen und dann vielleicht mal... Ja, mal gut vorbeischauen. Jo, wir waren auf der Schluck-Release-Party. Du hattest...
Ja, Release ja noch nicht, aber Revival-Party.
Revival-Party, stimmt. Du hattest auch netterweise Karten verlost über den Blog. Ja, und es war auch ein ganz netter Blindflughörer dabei. Hilf mir, wer war es? Ich habe
den Namen vergessen. Es war Jeroen dabei und der zweite, den haben wir nicht getroffen. Der hat sich nur hinterher bedankt.
Genau.
Den weiß ich nicht genau. Jeroen war dabei, der auch beim Dinner mit dabei war.
Ganz
das war aber
nett.
Zufall.
Ja.
Das war kein... Die Glücksfee war tatsächlich zufallsgenerator.de oder wie die Website heißt.
Und wir waren nicht beim Dinner. Man konnte vom Restaurant Rauschen ein 6-Gang vegetarisches Dinner buchen für 89 Euro inklusive Weinbegleitung. Das fand ich total günstig. Ja. Also da konnte man richtig gut dinieren. Man saß da oben auch ganz schön, finde ich. Mhm. Das war auch gut angenommen. Ich glaube, über 80 Leute haben das gebucht,
ja,
was auch
war ausgebucht,
war,
komplett, und zwar binnen weniger Stunden.
Das war ein extrem faires Angebot. Und wir waren unten und haben Weine probiert. Es waren viele verschiedene Winzer da.
Ja.
Es waren viele tolle Winzer auch da. Ich würde sagen, ich habe mehr gute Sachen probiert als Sachen, die ich irgendwie schwierig fand oder langweilig, muss ich sagen.
Ja.
Also das kann man schon im Fazit zu sagen. Ich habe mir so ein paar Highlights aufgeschrieben. Ich fand den Markus Molitor des Rheingaus, Peter, der das ausgeschenkt hat, selber gesagt hat, das ist mein gut Künstler,
ja.
Die durch ihre Lagen, die sie dazu bekommen haben, das sind alte Lagen von Schönborn, ne? Die sie
ja, genau.
dazu genommen haben.
Schönborn hat da ja aufgehört und die haben, ja, der ist, weiß ich nicht, 65 und hört aber nicht auf. Aber es gibt wohl jetzt mittlerweile auch eine Nachwuchs- oder Nachfolgeplanung. Aber der hat auch, als das unklar war, immer noch so weiter expandiert. Hat ja mittlerweile, ist unglaublich.
Das ist ein Lagenportfolio, also Wahnsinn.
Jetzt so Marco Brunn GG, auch ganz toller Wein.
Ja.
Und Assmannshäuser Höllenberg und auch was weiß ich, der ist ja mittlerweile unglaublich breit aufgestellt.
Es war sehr gut. Ich fand, es war durch die Bank weg total klar und präzise und auch schon recht zugänglich. Das fand ich auch da durchgängig. Also da waren kaum GGs dabei, wo ich dachte, ach, das würde ich jetzt noch nicht trinken wollen. Das fand ich schon sehr zugänglich. Dann hatten wir einen alten Streitpunkt. Nicht nur da, sondern auch am Roten Hang, was für Lagen man gut findet. Ich finde Marco Brunn ja total schön, dieses dunkle, malzige, bisschen rauchige. Und du bist eher so der Vertreter
Siegelsberg,
das strahlende, das bisschen hellere.
Das fand ich. Aber es ist nicht schräg, dass es mir bei Halenberg Frühlingsplätzchen nicht so geht. Also es geht mir nämlich bei, haben wir schon drüber gesprochen, Gunderloch mit Pettental und Rotenberg auch so. Da bin ich auch eher so für den... Und die strahlenden Männer sind ja meistens die preisgünstigeren.
Mhm.
Eigentlich immer.
Eigentlich
also
immer.
Diese geheimnisvoll. Und eigentlich mag ich es geheimnisvoll. Und ich mag auch eigentlich so ein bisschen rauchig, mag ich auch. Beim Hallenberg, das liebe ich sehr. Aber bei Marco Brunn und Rotenberg ist mir das zu viel. Und beim Rotenberg am schlimmsten. Also beim Marco Brunn, ich habe Marco Brunn im... Ja, ich habe auch Rotenberg im Keller. Insofern, nee. Also es ist eigentlich nicht so schlimm. Also ich kaufe beide Sachen auch mal, aber wenn du mich so festlegen würdest, dann bin ich tatsächlich Team Siegelsberg.
Team Siegelsberg. Wenn du mich festlegen würdest, ich wäre mehr Team Marco Brunner. Aber gut. Hakam fand ich sehr schön. Produzent aus Österreich, machen tolle Sekte.
Haben wir auch hier im Podcast schon gehabt.
Haben wir im Podcast schon gehabt.
Solera hatten sie auch da, fand ich auch wieder gut.
War sehr gut. Dann... Das Weingut Leiner aus der Pfalz hat mich total überzeugt, bis auf eine gereifte Sache aus 2013. Ich weiß nicht mehr genau, was es war.
Mhm.
Das fand ich ein bisschen schwierig, aber alle anderen Sachen fand ich sehr gut. Tolle Kollektion.
Ja.
Dann ein Weingut, das ich gar nicht kannte, was aber offensichtlich ein großes Weingut in Österreich ist, war das Weingut Crispel. Die haben, in der Steiermark, genau, die haben mich wirklich überzeugt.
Großartige Sachen.
Ganz großartig. Sauvignon Blanc, ein ganz großartiger Grauburgunder.
Mörder-Muscatella.
Der Muscatella war richtig gut. Ja. Und dann haben die die haben relativ viel Granit in den Lagen. Das sieht wirklich krass aus, wenn man sich das anschaut, wie die Lagen da sind. Das ist sehr steinig. Und dann haben die so einen Sauvignon Blanc, den sie irgendwie in Granitfelsen reinhauen. Keine Ahnung, in der hässlichsten Flasche der Welt. Das sieht also so schlimm aus, dass ich dem Ausschenker leider selber fragen musste, ob er diese Flasche wirklich schön findet. Die war so schwarz überzogen. Das ist schrecklich. Aber Bombenwein, also wirklich.
War eine ganz nette Verkostung, weil der Ausschenker, wie du ihn nennst, war Florian Schüttke. Und Florian hat 6 Jahre lang als Key-Account-Manager bei der Österreich Weinmarketing den deutschen Markt betreut. Das heißt, bei unseren Bustouren während des Österreich-Weingipfels war er unser Herbergsvater. Und er ist ein sehr netter, lustiger Vogel und hat sich sehr gefreut, uns zu sehen. Und deswegen konnte man auch so, den kann man sowas auch fragen. Der gibt dann auch eine ehrliche Antwort, indem er einem keine Antwort gibt, sondern einen entsprechenden Gesichtsausdruck dazu macht.
Dann haben wir die Bischöflichen probiert und das hat mich beeindruckt, weil das so ein Riesenschiff ist, was da an der Mosel auf Kurs gebracht wird, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man das so sagen darf.
Muss man sogar so sagen.
Und das war auch eine tolle Kollektion.
Ja, und die Spätlese war der Hammer.
Also mega Spätlese.
Das ist ja, wir sind ja gerade an dem Punkt, an dem, nachdem der Cabi sich so durchgesetzt hat, und die Renaissance des Cabis abgeschlossen ist, auch die Spätlese wieder so ein bisschen Auferstehung feiert. Das Ganze hängt einfach damit zusammen, dass die Moselwinzer ihren Exzess überwunden haben und wieder weg sind von 80 Gramm Restzucker im Cabi. Jörg sagt das ja auch, Jörg Tarnisch, der sozusagen mein Mosel-Whistleblower ist, sagte, ja, wir haben das total übertrieben, das waren ja dann alles abgestufte Auslesen. Und bestimmten Zielgruppen kannst du das auch gut verkaufen, so Schnäppchenjäger, die sagen, eigentlich habe ich eine Auslese. Aber wer trinkt eigentlich Auslesen? Ja. Und jetzt sind sie wieder runter auf 40 Gramm beim Cabi häufig, einige sogar noch ein bisschen weniger, manche mal ein bisschen mehr, je nachdem wie die Säure ist. Und jetzt haben sie auch angefangen, die Spätlesen, so bei 60 Gramm, 60 bis 80 Gramm. Und in manchen Jahrgängen ist das auch ganz wunderbar. Es muss halt ein bisschen reifen, damit es funktioniert. Aber sie hatte auch ein, zwei Sachen dabei, die schon so 2, 3 Jahre alt dabei waren.
Das war schön.
War der Abend für meine Frau gerettet.
Es war lustig, wir sind mit Felix' Frau durch die Gegend gezogen. Die musste mit uns immer mit. Die trinkt vor allem gerne restsüße Rieslinge. Da waren viele Winzer dabei, die ihr immer einschenken wollten. Sie hat tapfer ihr Glas zugehalten und hat gesagt, nee, danke. Man muss seinen Geschmack kennen.
Ja. Wobei, sie trinkt auch Rotwein, aber wenn sie einmal mit restlichem Riesling anfängt, dann...
Die Bischöflichen, sehr schön.
Dann ziehe ich gleich auch noch mal was kurz zu.
Bei Mai waren wir, das war verlässlich gut.
Ja, das ist schon...
Das ist schon Benchmark für Silvaner.
Daneben stand noch so ein Jungvogel.
Stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Der hatte...
Hatte der einen tollen...
Scheurebe. Richtig gute Scheurebe.
Ja, ganz toll.
Mann, wie hieß der denn jetzt?
Tja, Mensch, Mist. Entschuldigung, Leute. Ich habe es auch nicht parat.
Das müssen wir gleich... Ich guck's schnell nach. Ottenbreit, Weingut Ottenbreit.
Wirklich gut.
Ja, kann ich auch überhaupt nicht. Mhm. Und die Scheurebe war super überzeugend. Es gibt eine Sache, die hat mich ein bisschen enttäuscht. Darf ich eine Sache sagen, die mich enttäuscht hat?
Wenn die mit G anfängt und mit Riesel aufhört, musst du sie, glaube ich, sogar mal besprechen.
Das fand ich eine für mich enttäuschende Kollektion von Griesel. Aus folgendem Grund. Es wird ja gerne mal als die Antwort, Deutschlands Antwort auf die Champagne hingestellt.
Als Speerspitze dieses Movements sozusagen, das den Winzersekt nicht nur, die sagen ja make great again, aber auch innerhalb dieser, dann eben dadurch, dass sie keine Riesling-Sekte machen, als Champagner-Stoßrichtung, ja.
Und das kann man so stehen lassen mit einem Zusatz, dass man sagt, wenn man eher in eine Natural-Richtung beim Champagner möchte. Dann vielleicht, aber es war schon sehr eigen von der vom Geschmacksprofil her. Und es ist mir, glaube ich, noch nie so aufgefallen, weil ich noch nie so konzentriert die ganze Kollektion verkostet habe von Griesel. Ich habe das mal zwischendurch mal im Glas gehabt, mal ein Glas so. Und dann dachte ich mir, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu...
Ja, da war eine Mitarbeiterin, die ich nicht kannte. Ich hätte es uns dann direkt mal gefragt. Ich glaube, die haben einfach aufgehört zu schwefeln. Und ich glaube, dass sie früher ein bisschen geschwefelt haben.
Das kann sein.
Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und das macht dann auch einen großen Unterschied. Das muss man mal besprechen, irgendwie beim nächsten Mal, wenn man die Leute trifft. Ich fand es auch, es führt in manchen Weinen zu einem richtig gehenden Nachgeschmack. Mhm. Also der Unterschied zwischen Abgang und Nachgeschmack ist, Abgang ist, wenn das, was da ist, ausklingt und sich vielleicht die Schwerpunkte verschieben. Also das, ja, der Abgang wird dann säurebetonter, aber die Säure war halt vorher auch schon da. Und Nachgeschmack heißt, auf einmal poppt, wie Kasper aus der Kiste, ein Geschmack auf, der nicht da war vorher. Mhm. Und das sind so Nachgeschmack, und zwar in diesem Fall so, ich finde, in so eine muffig belegte Richtung gehende Nachgeschmacksgeschichten, fand ich auch. Mhm. Weil wir wollen ja, haben wir uns ja vorgenommen nach unserer Dreierfolge, wir wollen ja immer sagen, was ist. Wir wollen ja nicht anfangen, ja, Weine mit den falschen Attributen zu belegen. Und da ist einfach das klassische Champagner-Vokabular, sieht das nicht vor.
Ja.
Und auch das klassische Sektvokabular. Ich fand das auch irritierend. Wir haben die Grisel Grand Cuvée mitsamt dem zugehörigen Grundwein hier mal blind gehabt für Sascha. Ich habe den Sascha mal eingeschenkt in so einer Doppelverkostung. Das war unglaublich lehrreich, auch für mich. Und das war unglaublich toll, war ein ganz toller Wein. Und es sind auch in dieser Kollektion Weine dabei, die wirklich gut waren. Aber das waren vielleicht 2 von 7. Mhm. Bei 5 war es so, dass ich dachte, oh, da zieht ihr euch aber selber von dem Thron, auf den ihr euch zu Recht vorher gesetzt habt, fand ich auch.
War ich ein bisschen irritiert, ja, muss man sagen. Schön. Bei der Party war ich nicht so lange, ich war ein bisschen müde.
Ja, wir hatten doch alleine zu Hause, wir haben kein Babysitter mehr. So richtig bis in die Puppen feiern tun wir irgendwie nicht mehr.
Sind wir zu alte weiße Männer.
Nee. Wir warten mal, bis sie aus dem Haus ist, dann geht es wieder los.
Nein, war eine schöne Veranstaltung. Und das Schluckmagazin wird es jetzt nur noch einmal im Jahr geben?
Es wird es wieder geben, immerhin.
Wir haben ja schon
2-3 Jahre Pause gehabt, ne? Das ist schon mal gut.
Aber nur noch einmal im Jahr, und dann ist noch nicht so ganz klar, in welchem Umfang, wie groß, wie dick, wie so. Das wird man dann sehen. Und ich glaube, dieses Jahr kommt aber die erste Ausgabe wieder raus.
Ja,
ne?
Ich glaube auch.
So habe ich es verstanden. Ich sehe das schon. Ich muss den Wein nochmal holen. Das ist noch nicht. Das ist schon. War nicht groß genug, der Schluck.
Ne, so groß war der gar nicht.
Ich täuschen lassen vom Glas. Gefällt dir das denn?
Ja, das ist, ich bin ja ein Traditionalist. Also wir haben vorhin nochmal die Regeln erklärt. Deswegen können wir das auch nochmal so sagen, für die uns vielleicht nicht so lange. Ich bin ein Spießer, wenn es so um Weinsprache und sowas angeht. Also weil ich auch schon so alt bin, dass ich nicht bemüht jugendlich sein muss. Aber hier fällt mir einfach ein, rustikal, aber geil. Also das ist so ein bisschen so, ja, das schmeißt sich so ein bisschen ran. Es hat so eine spicy Barbecue-Note, finde ich, so mit dabei. Und so einen ziemlich rustikalen Gerbstoff, der aber sehr gut passt. Die Frucht ist nicht plüschig, dadurch wird das nicht so ein komisches, weißt du, so das Äquivalent zu süß-sauer im Frucht-Gerbstoff-Spiel, sondern die Frucht ist eigentlich so ganz entspannt, und dann kommt so ein leicht rustikaler Gerbstoff von. Die Säure ist mittelmäßig, die Textur ist dann so ein bisschen cremig durch diese nicht so starke Säure. Deswegen kann ich es wunderbar mit dem Gerbstoff aufnehmen. Und das entwickelt dadurch einen enormen Zug. Das kann man in großen Schlucken trinken. Und ist im Alkohol unauffällig. Und ja, tut nicht weh und ist dabei sehr, sehr schick. So, also macht aber nicht so, überhaupt nicht poliert, also sehr, ja, rustikal. Und dieser Zug, der entsteht durch diesen Gerbstoff und so, deswegen meinte ich rustikal, aber geil, weil das macht so ein bisschen, ich meine ja das Zeug so. Ja, so irgendwie ist nicht so, also da spreizst du nicht gerade den kleinen Finger ab,
nee,
wenn du Spaß hältst.
Und ich habe 2 Flaschen davon gekauft, weil ich das gesehen habe. Und habe eine probiert und dachte, die zweite schenke ich Felix ein und gucke aber, ob ich vielleicht vom Weingut noch was anderes bekomme. Und da war die zweite Flasche aber auch ganz schnell weg, weil das finde ich auch mega trinkanimierend. Mir macht es auch voll Spaß. Und dann habe ich es zum Essen, kam spontan Freunde, dann habe ich das mit aufgemacht. Das muss ich heute, weil Felix mich mal wieder völlig unter Druck gesetzt hat.
Ich habe verpennt, das wieder. Ja, überraschenderweise ist der 5. Tag in der Woche Donnerstag. Die zweite Woche erscheint so ein Podcast. Und Sonntag, warte mal, Donnerstag. Muss, glaube ich, mal die Leute anrufen.
Wir müssen vielleicht doch mal wieder produzieren.
Ja, und Sascha ist heute Morgen, glaube ich, nach Leipzig und kommt Freitag wieder oder so. Also insofern.
Da musste ich wirklich sehr schnell hinfahren. Habe ich im Laden die Flasche aufziehen lassen, um zu gucken, ob sie Kork hat, damit ich sie direkt hier mit herbringen kann.
Ah, okay, kann man in Berlin kaufen.
Gut. Ja. Ja, gut, aber in Berlin kannst du viel kaufen.
Ja, ja, also. Ist richtig. Ich kann alles kaufen in Berlin. Schön.
So, jetzt soll ich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Das hat so eine, also die, wir sind hier nicht so druckvoll, wir sind hier in der Gewichtsklasse Pinot. Der Gerbstoff ist eigentlich ein bisschen viel für Pinot. Ich würde, lass mich mal kurz überlegen. Mit diesen schönen Würzton in der Nase kann ich nicht so richtig entscheiden, ob diese Frucht jetzt so in diesen gekochten Bereich geht, in so eine gekochte Erdbeere Richtung Pinot, oder ob das doch was anderes ist. Insofern habe ich jetzt nicht viel Selbstbewusstsein, wenn ich sage, ich glaube, das ist Pinot. Von der Art, wie er sich präsentiert, mit der doch jetzt im frischen eingeschenkten Glas doch noch recht präsenten Säure, würde ich ihn auch nicht so alt einschätzen. Mhm. Ich glaube, wir sind hier in der so einer Mittelgewichts-, so Ortswein-Liga. Und dann sind wir 2-3 Jahre alt, du hast ihn im Laden gekauft. Gut, das legt natürlich jetzt nahe, dass es eventuell der gerade in der Vermarktung oder der letzte, vorletzte in der Vermarktung befindliche Wein ist. Dann sind wir vielleicht so bei 2020, 1920.
Ist 20.
Ja. 20 ist es? Mhm. Gut, okay. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Und ist auch das, was ich jetzt ohne Essen gut trinken kann. Wir haben ja diesen Wintereinbruch, gestern hat es geschneit in Berlin. Wie gesagt, dann haben wir Frostnächte gehabt. Wir trinken alle wieder rot. Ja. Ich komme gerade von einer Pesquera-Verkostung, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Ja, passt. Sehr schön. Kann ich einen großen Schluck trinken. Gefällt mir sehr gut.
Na, wunderbar. Das ist was Aufstrebendes.
Der Flo holt jetzt die Flasche, muss man dazu sagen, für die, die nicht so oft hören.
Genau. Das ist was Aufstrebendes. Die Gebrüder Mattes aus Baden.
Sagt mir, glaube ich, gar nichts. Schön. Spätburgunder Thuniberg.
Ja.
Also doch nicht Ortswein, sondern...
Ja, aber ist in der Klassifikation bei denen noch Einstieg. Kostet okay. 15 Euro ab Weingut.
Dann haben wir jetzt eine Ausnahme zu dem, was ich gleich erzählen werde. Scheiße. Bruder Mattes, warum macht er denn so guten Wein? Könnt ihr nicht irgendeinen Quatsch machen? Wäre einfacher gewesen. Gefällt mir sehr gut. Was ist das? 15 Euro?
Ja, ab Weingut im Laden. Ich habe es im Weinmichel gekauft. Netter Laden am Bayerischen Platz.
Ja.
Da kostet es ein bisschen mehr, aber...
Voll ihnen gegönnt und verkehrt gefüllt. Ja.
Super, mir macht das total Spaß. Und ich habe das irgendwo mal gelesen, dass man das unbedingt mal probieren sollte. Und ich finde, das kann man unterschreiben. Sollte man unbedingt mal probieren. Super.
Vielen Dank, ja. Flo muss leiden. Er kriegt von mir den absoluten Schwarzglas-Killer eingeschenkt. Rosé ist sowieso schon Schwarzglas-Killer. Petnat ist ein Schwarzglaskiller und jetzt kommt Petnat Rosé. Maria Rosa aus Katalonien von, wie heißt das Weingut noch, um Gottes Willen? Muss ich nachher nochmal nachgucken, das steht hier nicht so wirklich prominent auf dem Etikett. Cheers, mein Lieber. Was sagt uns dieser Sound?
Brausenase.
So. Ich habe so auch paar Einzelteile. Große Eventwoche sozusagen. Gestern war Generation Riesling. Heute war ich bei der Pesquera-Verkostung. Morgen Abend ist in Rutz-Zollhaus die Präsentation des ersten Sektes aus der Ära Kaufmann sozusagen für den Kartäuserhof.
Deswegen musste ich mich heute abhetzen, ja, weil der feine Herr Botmann morgen ins Rutz-Zollhaus gehen darf. Mich nicht mitnimmt.
Ja, und stimmt, beim nächsten Mal
muss ich hier heute die Hufe schwingen.
Weil es ist ja schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass wir eine Weinpräsentation im Rutz-Zollhaus haben. Und es ist wirklich schön da. Deswegen, ich muss so ein bisschen Klatsch und Tratsch hier. Ich glaube, unsere Hörer mögen gar kein Klatsch und Tratsch. Aber das weiß ich nicht so genau, weil ich habe beim letzten Mal ja mal eine Frage gestellt an unsere Hörer, die hat keiner beantwortet. Sascha, nicht unser Mitstreiter Sascha, sondern Hörer Sascha, der auch beim Charity Bash war, schrieb irgendwie, hey, ich habe gesehen, da hat ja gar keiner geantwortet. Es tut mir leid, ich auch nicht. Ich habe in letzter Zeit sowieso so wenig kommentiert, weil ich höre einfach im Moment gerade, ja, passt irgendwie so alles. Und dann habe ich auch gesagt, hey, kein Problem, ich messe mich nicht an den Kommentaren. Ich denke auch immer, wenn die Kinder sich nicht melden, sind sie gesund.
Jo.
Aber letztes Mal habe ich ja tatsächlich mal konkret gefragt und keiner hat geantwortet. Und
ich traue mich auch gar nicht immer so richtig zu fragen, weil in den Social Media Seminaren steht ja immer, ja, sie müssen ihre Community offene Fragen stellen und so. Ne? Und dann merke ich auch immer so auf Insta, wenn da so der, zum Schluss noch die offene Frage kommt, und welcher Wein hat euch zuletzt so begeistert? Ja? Und dann so denke ich immer so, nee, ich springe nicht über jedes Stöckchen.
Comment down below.
Und dann kommen die Kommentare und dann wird auch jeder Kommentar beantwortet, wie im Social Media Handbuch halt irgendwie so. Da sage ich immer, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Aber in diesem Fall war es tatsächlich so, dass ich beim letzten Mal die Frage, ich habe sie dann auch so versteckt gestellt wahrscheinlich.
Ist deswegen, ich glaube, es ist mir so gar nicht so aufgefallen.
Unangenehm war, weil wenn ich Fragen stelle, denke ich immer, oh Gott, hoffentlich denken die jetzt nicht, ich war mal Social Media Seminar.
Für alte weiße Männer.
Genau. Keine Sorge, Leute, ich brauche das nicht, ich könnte das geben. Aber ich halte mich nicht an das, was da steht, weil es mir eben auch zu peinlich ist. Nee, aber ich meinte das tatsächlich ernst, als ich beim letzten Mal fragte. Die Frage war übrigens, weil ich diese Studie gelesen hatte, diese künstliche Intelligenzstudie, und ich da so mit so einer gewissen Feindseligkeit gleich drüber hergefallen bin und all dieses Wissen, was wir hier im Podcast angesammelt haben, was ich ja auch für das Podcast meistens durch Recherche erst in dem Moment gewonnen habe, ich einfach mit mir rumtrage und ich einfach ganz kritisch bin und gar nichts mehr normal lesen kann. Also wenn du mir einen Artikel gibst über eine medizinische Studie oder so, dann werde ich immer sagen, ja, das wird schon stimmen, das ist eine medizinische Studie. Wenn du mir einen Artikel über eine Weinstudie gibst, dann sage ich immer, müssen wir erst mal gucken, ob das überhaupt...
Da wird das Jackett zurechtgerückt und dann...
Aber Tatsache ist, dass ich es ja eben jetzt auch merke, wenn ich mich mit Wissenschaftlern unterhalte oder sowas, ja, dass ich jetzt zum Beispiel Teil 2 Klimawandel-Serie für Meininger, dann jemand was sagt über Wasser und ich sage, ja, aber da ging Teil 1 drüber und da hat Professor XY und das gesagt, ja, das stimmt, das ist schon die präzisere Definition. Du trägst das halt immer zum Nächsten sozusagen. Mhm. Also um Himmels Willen, schlimm ist halt, wenn du dann anfängst, Leuten irgendwas zu erklären, darum geht es nicht, aber ich wollte halt gerne mal wissen, ob diejenigen, die uns viel hören, und es gibt eben auch viele Leute, die mir immer mal zufunken, wenn ich Langeweile habe, höre ich meine alte Folge einfach ein zweites Mal oder so. Ob das denen eigentlich auch so geht, dass sie ständig diesen Herr Lehrer, ich weiß, oder nicht Herr Lehrer, ich weiß das, sondern diesen ständigen, das weiß ich aber besser, Effekt haben, weil eben in der Weinwelt so viel Schmalspurwissenschaft verbreitet wird und so viel Halbwissen und so weiter und so weiter. Also Leute, wenn ihr noch Lust habt unter der letzten Folge, dann meine ich das ernst, mich interessiert das tatsächlich. Und was wir überhaupt nicht machen, was ja ganz schlecht ist, wir erbitten und erbetteln ja nie 5-Sterne-Bewertungen und so. Ne? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal. Also wir freuen uns natürlich sehr. Wenn ihr weniger als 5 Sterne geben würdet, dann schreibt uns eine E-Mail. Aber bitte, ich finde, niemand muss vor unserem Podcast beschützt werden. Deswegen muss man nicht irgendwo 1 oder 2 Sterne. Mache ich auch nie. Also bei Restaurants, ja, weil die kosten Geld. Aber Podcast, genau. Ja, kannst du ja jederzeit das Abo beenden und man muss das ja auch nicht zu Ende hören. Also deswegen denke ich immer, niemand muss von einem Podcast beschützt werden. Außer es würden Falschbehauptungen, ja, also wenn so Verschwörungstheorien und so, dann würde ich auch mal, aber war bisher nicht nötig. Und bei uns ist es hoffentlich auch nicht nötig. Also wenn ihr weniger als 5 Sterne geben wollt, schreibt uns eine Mail oder hinterlasst einen Kommentar auch gern unter dem Blogbeitrag zu der jeweiligen Episode. Aber sonst freuen wir uns mal über ein paar 5 Sterne, sowohl bei Spotify als auch bei iTunes. Bei iTunes haben wir in den letzten 2 Jahren 2 Bewertungen gehabt oder sowas. Also deswegen könnt ihr gerne mal, wenn ihr wollt, vielleicht mal. So, egal, jetzt mal zurück zum Klatsch und Tratsch.
Genug Social Media Content Werbung.
Ich war gerade eben bei einer Pesquera-Verkostung. Das war insofern spannend, als dass die sehr großzügig waren. Warte mal, ich muss mal schnell nachgucken, was hatten wir genau. Es waren nur 7 Weine im Steigenberger am Kanzleramt.
Ganz bescheiden.
Das bescheiden vorweg oder auch hinterher eine Kleinigkeit zu essen. Wirklich auch bescheiden, also Kartoffeln mit Rojo und roter Soße und ein bisschen Aioli und ein bisschen Schinken und ein bisschen, also ganz. Aber es gab als Highlight 1995 Alenza, das ist die Gran Reserva von Condado de Asa, die haben ja 4 Weingüter, die Familie. Und als absolutes Highlight dann Janus 91. So, der Jahrgang kostet, glaube ich, 200 Euro und das ist schon aus der Magen genommen. Und weil einer nicht so gut war, haben sie das zweite aufgemacht.
Wirklich?
Ja.
Spannend. Und war der zweite besser?
Ja, jetzt, nee, dann kommt die gesamte Story. Also die genaue Geschichte war nämlich die, dass sie eine aufgemacht haben und der Korken ist weggebröselt. Die haben sie dann in den Dekanter geschüttet und waren sich nicht so ganz sicher, ob das okay ist und haben eine zweite aufgemacht. Und dann haben wir an 2 Seiten des Tisches gesessen, also auf gegenüberliegenden Seiten. Und mir gegenüber kam also einer und sagte, ja, Waldboden, Champignon. Und dann sage ich, okay, Leute, dann habt ihr eine schlechte Flasche. Weil in meinem Glas ist 0 Waldboden, 0 Champignon. Nico saß neben mir, Nico rechts mit Nikos Weinwelten. Dann sagte ich, Nico, hast du Champignon? Und er sagte, nee, ich habe kein Champignon. Daneben saß der Importeur, sagte, hast du Champignon? Nee. Und ich so, Leute, ihr müsst vielleicht mal unsere Flasche probieren. Und dann sagte der mir gegenüber, der aber zur Crew, glaube ich, hörte, ja, aber ihr habt die schlechte Flasche. Also bei euch ist der Korken rausgebröselt. Ich so, ja, aber unsere war im Dekanter, vielleicht solltet ihr es einmal probieren. Und nachher haben sie dann drüben nochmal probiert und sagte, ups, und haben sie alle ihre Gläser abgegeben und haben sie alle nochmal aus der Magnum, aus dem Dekanter einschenken lassen, geil, weil die Magnum einfach mit dem guten Korken die schlechte Flasche war. Aber es ist halt ein 91er, ja, ich meine, es ist halt dann auch ein paar Tage alt. Da saßen zwei, drei Leute dabei, da sagt, die sagt, nee, ist mein Geburtsjahrgang. Ich bin alt, ich bin alt, ich bin so alt.
Ja, naja.
Also das war schön, obwohl mir der aktuelle tatsächlich nicht so gut. Ich schreibe, glaube ich, noch ein bisschen was dazu. Mhm. Ich fand das einfach deswegen auch spannend, weil die müssen auch wieder richtig Gas geben. Die haben sich ja ganz furchtbar zerstritten. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß oder ob wir mal drüber gesprochen haben. Es gab von dem 20er oder 19er Tinto Pesquera, dem klassischen Crianza, zwei Füllungen, weil sich die Familie so zerstritten hatte, dass eine sich um den Senior geschart hatte und die andere um die Töchter, die jetzt das Weingut leiten. Und dann sind, und das hat unheimlich viel Schaden angerichtet. Natürlich auch, wenn dann Importeure irgendwie auf einmal einstweilige Verfügung kriegen, weil sie vom Falschen geholt haben oder sowas.
Stell dir mal vor, Wahnsinn.
Und der hat fast 45 Jahre lang dieses Imperium aufgebaut. Und in 2 Jahren haben sie das wirklich fast zum Einsturz gebracht, bevor er dann gestorben ist. Ich habe ja mal mit ihm, habe ich aber schon mal erzählt, deswegen müssen wir das nicht nochmal erzählen, ein legendäres Lunch gehabt in seinem Hotel. Mhm. Aber er war wohl ein Charakter. Aber er war auch ein unglaublich charismatischer Typ. Und ja, jetzt mussten sie halt wieder ein bisschen Gas geben. Und waren deswegen da und es war auch sehr schön. War spannend.
Vielleicht weiß nicht jeder, was Pesquera ist. Also Spanien, Rioja.
Entschuldigung, wir haben ihn einmal mindestens, wenn wir Millennium Reserve im Podcast gehabt, Entschuldigung, Tinto Pesquera. Genau, Alejandro Fernández, haben wir auch an anderer Stelle nochmal erzählt, deswegen, aber du hast natürlich recht. Alejandro Fernández hat erst 1975 das Weingut gegründet und da war der schon 41 oder so und ist dann wirklich mit Milchkannen übers Land gefahren und hat seinen Wein, er war, glaube ich, die fünfte Bodega Ribera del Duero, der Rest hat an die Genossenschaften, an die Kooperativen verkauft und hat dann damit Milchkannen irgendwie seine Weine an die örtliche Gastronomie verkauft. Und daraus ist dann geworden ein Imperium mit 4 Weingütern, 3 davon in Ribera. Und das vierte ist, ich weiß gar nicht, Tejo La Mancha ist woanders.
Das könnte also sein.
Eins ist noch woanders.
Siehst du, ich hatte auch einen Kopfhänger. Ich habe an Rioja gedacht, aber es ist natürlich
Ribera. Genau. Und ein fantastisches Hotel in Peñafiel und ganz großartiges Imperium. Und ich sag mal, für Menschen meiner Generation ist es fast immer der erste große Spanier gewesen, weil die eine tolle Distribution über Mövenpick hatten und damals mit der Reserva omnipräsent waren. Und dann kam Condado de Asa als zweites Weingut dazu, was auch so gut ist. Und machen mit der Millenniumsreserve eigentlich schon eine ganz großartige Reserve, mit dem Janus dann noch was Größeres. Und dann machen sie noch die Namensreserve, die ich eben sagte, von Condado de Asa. Mhm. Und 18 ist das erste Jahr, in dem sie in allen dreien den Wein gemacht haben. Sonst war immer irgendwo ein Terroir nicht so gut. Und jetzt haben sie es mal alle gemacht. Und Entschuldigung, genau. Und ich habe mal mit dem Mann legendäres, mit inklusive am Ende gesungen und so weiter, so ein Lunch gehabt und darüber haben wir auch schon mal erzählt. Und dann gab es diesen Streit und jetzt ist er verstorben. Und jetzt haben die Töchter gerade das Ruder rumgerissen und machen das ganz gut. Und die neuen Weine waren auch ganz schick, aber ich glaube, ich mache nochmal eine Verkostungsnotiz dazu.
Gesungen. Das ist dann die Frage, ob es legendär gut oder legendär schrecklich war. Das war
lustig. Legendär lustig. Gestern war der Generation Riesling.
Ja, oh, ich wollte so gerne hin, aber Montag ist ein schlechter Tag für mich.
Das war, nee, machen wir erstmal Klatsch und Tratsch weiter. Also 3 Veranstaltungen morgen, dann diese erste Premiere. Das wird etwas, da werde ich mich ein bisschen bedeckt halten, weil du hast gerade gesagt, die Bischöfe waren da. Das ist für mich so ein schwieriges Thema.
Ja, ist ganz schwierig.
Also das Weingut Kartäuserhof ist ein Weingut, das habe ich zum ersten Mal besucht, als meine Schwiegereltern mich auf meine erste Weinreise an die Mosel eingeladen haben. Da waren sie noch nicht, meine Schwiegereltern, da habe ich meine Frau gerade kennengelernt, ist schon ein paar Tage her. Und dann waren wir da und der damalige Eigner in, ich weiß nicht wie viel der Generation, Christoph Thyrell, war kein Winzer. Der war Rechtsanwalt, er praktizierte auch als Rechtsanwalt und er machte das, was Winzer eigentlich gar nicht machen dürfen. Er spielte Golf, das hat mir dann auch einen guten Draht zu ihm vermittelt, aber irgendwann war halt einfach nicht mehr so gut. Und dann hat er das Weingut auch abgegeben, weil er sowieso keinen Nachwuchs hatte. Und dann hat er das, ich glaube, aber an irgendwelche entfernten Verwandten in New York verkauft oder sowas. Mhm. Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist, glaube ich, in amerikanischer Hand, aber es sind keine Finanzinvestoren. Sondern es ist, glaube ich, ein versprengter Zweig der Familie. Und dem Weingut ging es zum Schluss nicht mehr so gut. Es war nicht so auf der Höhe, wie gesagt, weil Zügel ein bisschen schleifen lassen. Und dann haben sie jemanden geholt, Julia Lübcke. Die war lange Zeit vorher bei Rademeister und Ulrichs Vertrieb. Daher kenne ich sie, weil Anja sie sehr gut kennt. Und Julia hat dann den Laden ziemlich gut nach vorne gebracht. Das fing langsam an. Wir haben dann eine Verkostung gemacht bei Anja im Laden durch diese Connection. Deswegen kenne ich sie auch. Und wie heißt der Wein? Schieferkristall heißt er, glaube ich, der Markenwein. Und da hat sie schon wirklich gut angefangen. Und sie hat den Laden halt nach vorne gebracht, indem sie erstmal das, was Menge macht, auf Qualität gebracht hat. Und nicht jetzt irgendwie riesig großartig in irgendwelchen GG-Spirenzchen sich verloren. Unabhängig davon haben sie dann mittendrin die Julia vor die Tür gesetzt, weil sie gehört haben, am Markt ist verfügbar das Duo Kaufmann Grosche, die gerade bei Reichsrat von Buhl ausgeschieden waren. Mhm. Und die wollten gerne in die Champions League und dann dachten sie, mit denen kommen wir in die Champions League und haben sie quasi den Trainer, mit dem sie den Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga geschafft haben, einfach mal beurlaubt, weil sie sagten, jetzt können wir die haben. Mhm. Und haben sie tatsächlich rausgekickt. Und die hat dann mitten in der Pandemie, und das war lustig, weil sie das bei der Schluckgeschichte dann nämlich noch erzählte, mitten in der Pandemie saß sie dann da und dachte, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und es kam die halbe Mosel auf der Telefonspur vorbei und sagte, du, die Bischöfe suchen. Mhm. Und sie immer, was soll ich denn bei den Bischöfen? Der Hauptvertriebskanal für die Bischöfe war damals Vente Privé. Ja, da konnten, die haben ihren Keller über Vente Privé versilbert. Die waren wirklich bei den Heizdecken angekommen. Mhm. Und dann war, was hatte sie? Florian Lauer war dann. Florian Lauer war dann der Letzte, der dann sagte, aber wenigstens treffen musst du dich mit denen. Und dann traf sie sich dann auch direkt mit so einem, ja, wie man sich das vorstellt bei der Kirche, mit so einem Generalvikar oder irgendwie so, keine Ahnung, so. Und dann sagte der, ja, wir würden gern und wir haben so viel Gutes gehört. Und sie so, ja, und ich habe nicht so viel Gutes gehört. Und ich würde ja so gerne mal dann die Menschen dann so kennen. Also ja, sie können sie leider nicht kennen, dann ist ja jetzt gerade irgendwie Pandemie. Und dann sagte sie, also dann würde ich vielleicht zur Probe und sagte, das ist gut, weil ich kann, meine Befugnis reicht, ich kann sie für 6 Monate auf so ein Beratungsticket einkaufen. Mhm. Und ich kann die Gremien nicht einrufen, weil alle Gremien tagen online, aber wenn das Durchschnittsalter 82 ist, dann ist das halt ein bisschen schwierig. Die haben das nicht so mit iPads und so. Und dann kriegte sie den, und dann ging aber so eine Pressemitteilung raus, so nach dem Motto, als würden die sie erst erproben. Das war auch sehr unglücklich. Dann. Das klang dann so, als müssten die jetzt erstmal, so nach dem Motto, weil sie ja im Kartäuserhof raus ist, müssen wir erstmal gucken, ob sie die richtige ist. Es war aber genau andersrum, wie sie uns erzählte, dass sie tatsächlich erstens sagte, ich würde gerne mal erstmal gucken. Mhm. Und die zweitens sagten, wir können sie gar nicht einstellen, weil unsere Gremien leider nicht online fähig sind. Und dann hat sie da angefangen und seitdem gibt die da Gas. Sie war jetzt Newcomer, nee, bei Newcomer des Jahres war das nicht Aufsteiger des Jahres, sondern bei Lavinum. Mhm. Jetzt ist sie schon im dritten Jahr dabei, dass jetzt auch die GGs ihre Handschrift tragen werden, eins bei der Schluckprobe. Mhm. So, warum erzähle ich das? Jetzt kommt morgen also dann der Kartäuserhof. Dieses Grosche-Kaufmann-Ding hat ja nicht lange gehalten. Grosche ist jetzt mit dem Feinherausgeber, den ich heute Mittag traf, irgendwie ja zu Weingüter Wegeler gegangen. Die haben ja die Wegeler, haben sich da irgendwie eingekauft. Da ist er jetzt, glaube ich, Geschäftsführer. Ja. Und Kaufmann macht sein eigenes. Kaufmann Christmann, Wein, Sekt gut, aber ist, glaube ich, noch beratend. Und deswegen, und die Sekte liegen ja eh länger auf der Hefe und deswegen morgen also dann die ersten gezeigt. Und jetzt ist so eine nur zwei Herzen ach in meiner Brust. Also natürlich ist das irgendwie für die Community so ganz schön und so, aber auf der anderen Seite, wie die damals Julia da rauskomplimentiert haben.
Das ging nicht.
Klassisch wäre normalerweise, dass man am Ende eines solchen Abends, wenn er wirklich gut ist, gib mir mal einen für einen Blindflug, wird es hier nicht geben. Mehr als einen Insta-Post kriege ich nicht hin. Hm. Geht nicht. Nee. Einfach mal so. Generation Riesling, kommen wir zu den erfreulichen Dingen.
Mann ey, wäre ich wirklich gerne hingegangen. Also wenn ihr mal, ihr lieben Hörer, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, bei einer Generation Riesling-Veranstaltung teilzunehmen, macht das auf jeden Fall.
Die meisten sind ja leider nur nicht für Endverbraucher. Ja, also das war gestern das auch. Aber es gibt auch welche für Endverbraucher.
Gibt es auch, ja.
Generationrissing.de oder sowas. Kann man mal gucken. Also es ist ein Angebot des DWI, das Deutsche Weininstitut, hat so eine Initiative gegründet. Die Leute haben auch gar nicht alle immer Riesling dabei. Es war gestern auch ein, zwei Weingüter dabei, die keinen Riesling haben. Wenn du halt aus Baden kommst, dann kann es schon mal sein. Na? Wichtig ist, du musst unter 35 sein. Mit 35 wirst du da offiziell verabschiedet. Es muss aber nicht der Eigner sein. Es war gestern zum Beispiel auch Knüpphausen da. Der Knüpphausen ist so alt wie ich. Aber sein Kellermeister ist unter 35, deswegen waren die da. Für mich war das in vielerlei Hinsicht mal wieder sehr lehrreich. Das sind junge Leute, hippe Location, sehr schön Wartehalle, da in der Juli-Wolfson-Straße, also für Nicht-BerlinerInnen, Mitte direkt an, da wo früher die Grenze war, an der Gedenkstätte Berliner Mauer, direkt daneben. Super hippe Location, du kommst da rein, lauter junge Leute, bisschen nette Hintergrundmusik meistens, irgendwie auch so ein bisschen moderner und super. Erster Gedanke ist, hier gibt es nur guten Wein. Es gibt auch schlechten Nachwuchs.
Nein, das ist ja schon immer, klar.
Ja, aber es ist, man denkt immer so, aber es ist tatsächlich das Einzige, was sich qualifiziert, damit zu machen, ist das Alter. Es gibt keine Qualitätsprüfung und dann hast du doch ein, zwei Betriebe. Es waren gestern zwei Betriebe, wo ich so dachte, boah, die sind so richtig gar nicht für mich gemacht. Ja, das ist so richtig, wir haben immer so, wir sagen mal zynisch, da steht dieser Schaukasten Flaschenweinverkauf. Ja, so zwei aus der, nur dass da halt der Junior war.
Ja.
Und ich sag mal so, für mich so ein Indikator, das ist eine der Sachen, die ich gestern so gedacht habe, ist, wenn Leute anfangen, auf unterhalb ihrer Premium-Linie noch Lagennamen zu verwenden, dann musst du in Deckung gehen. Gebrüder Mattis haben mich jetzt leider gerade prompt, aber ihr wisst ja, Leute, keine Regel ohne Ausnahmen in der Weinwelt. Gebrüder Mattis, für die gilt das nicht, aber Leute, wenn ihr schlau seid, dann schreibt ihr da nicht mehr Thuniberg demnächst drauf, sondern den Ort. Aber schöner Wein. Also, aber ich habe noch mit jemandem so diskutiert darüber, ob das eigentlich freiwillig, wie auch immer, und ja, es ist tatsächlich so, da waren gestern 25 Betriebe, von denen, glaube ich, 21 eine Pyramide verwenden. Zwei davon im VDP. Einmal Kniphausen habe ich schon erzählt und Diefenhaft war da. Ganz lustig.
Ach, schön.
Ja, vor allem Julia Seifert selber war auch da. Ganz, ganz nett. Also, es hat auch die Wilzer im Gepäck, aber die habe ich nicht probiert. Ich habe gesagt, du, die kenne ich.
Die kennen wir. Super.
Die kennen wir.
Haken dran.
Haken dran. Aber war auch mal so ganz interessant, mal zu sehen, weil ich war sehr gespannt, ob es sich eigentlich irgendjemand kauft, weil das ja eigentlich so nicht so ein super junges, hippes Beuteschema ist, weil ich ja jetzt auch nicht erzählt habe, ja, übrigens Julia Seifert, ein super junges Talent. Also das haben wir aber, glaube ich, auch schon ein anderen Mal abgeritten, die Nummer.
Hammer.
Aber sie sagte, nee, wir haben das schon gemerkt. Also sie sagte, man kann das nicht so genau zuordnen, weil wir Vicampo und wir Winzer machen, plus eigenen Shop. Aber einfach, wenn wir sehen, wie viel mehr Wildsau an dem Tag jetzt aus der Halle geht oder in den Tagen danach, dann ist da was gewesen. Aber ich kann nicht sagen, wie viele Leute sich geholt haben. Witzigerweise habe ich aber noch eine DM bekommen von einem Hörer, der sagte, boah, was für ein Bang for the Buck. Ne? Also vielen Dank super, dafür, ja. 17 Euro. Ist jetzt 1 Euro teurer geworden. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass der neue Jahrgang released ist und die den Preis angepasst haben. Das Erste, also, nee, das Erste eigentlich erstmal, wenn ich reingekommen bin, 25 Betriebe und ich kenne nur 3 oder 4. Das fand ich schon erstaunlich. Wir haben halt doch 2000 Flaschen vermarktende Weingutsbetriebe in Deutschland mittlerweile. Ja. Ich kannte so gut wie nichts. Und dann hast du so was wie Weingut Gerhard Trossen. Und das ist ja gut, Trossen kennt man ja, aber es sind ja die anderen Trossen. Mhm. Es gibt so viele Trossens an der Mosel. Und Goswin Lambrich, das kannte ich aber natürlich nur die alte Generation. Und gehst du da mal hin und sagst, ja, hast du das letzte Mal vor 10 Jahren probiert, ist jetzt irgendwie schon wieder ein jüngerer Typ dabei. Was ich auch.
Ich versuche so drüber zu schielen.
Ich gebe dir gerne gleich eine Liste. Was ich auch lustig fand, war Weingut Carlo Schmidt. Frage ich, ob der ganz junge Typ, ob er denn das Weingut gegründet hat. Er sagt, nee, bei uns, und das gibt es, glaube ich, in Deutschland so gut wie gar nicht. Ne? Bei uns ist es üblich, wenn ein Junior übernimmt, wird das Weingut umbenannt.
Wirklich?
Dritte Namensänderung, immer der, der das Ruder in der Hand hat, kriegt den Namen, zack. Das hieß vorher Gerhard Schmidt oder was weiß ich, und davor hieß es Paul Schmidt oder so. Finde ich sehr gut, finde ich sehr sinnvoll.
Total, total.
Du darfst cool. Mal, wenn du Schmidt heißt.
Ja,
also.
Ja.
Also erstens, es gibt so viele Weingüter, die ich nicht kenne. Zweitens, da waren auch echt etliche dabei, die nur so okay waren.
Ja.
Also die deutschen Weingüter haben immer noch das Problem mit dem Zucker, dass sie einfach für die Kunden, die Deutschen mögen den Wein ein bisschen süßer und diese Grauburgunder, Weißburgunder oder auch Aromasorten, wo du dann so, sag mal, auf 5,5 Säure, 5,2 Zucker hast, das kannst du mir so auf den Bauch binden, das ist für mich so schwierig, aber ich kann das verstehen. Also aus meiner Zeit beim Gomio habe ich ja auch mit vielen dann mal gesprochen. Die sagen, ich muss das doch für meine Kunden machen.
Und deswegen finde ich das ja auch so spannend, da hinzugehen. Und deswegen finde ich es auch so eine geile Veranstaltung, weil das ist so ein bisschen out of the bubble, ne?
Ja.
Das ist so mal so raus aus unserer Schluck-Party-Bubble und mal so ein bisschen auf der anderen Seite probieren und zu gucken und zu schauen, Moment mal, das ist alles irgendwie so ein bisschen sehr mellow und viel Zucker und hast du nicht gesehen?
Ja.
Und dann plötzlich hast du da dann aber trotzdem ein Juwel mit drin, wo du denkst, boah, das strahlt jetzt aber vielleicht auch im Vergleich zu den anderen.
Ja, nee, nicht nur im Vergleich. Genau, also wen ich noch kannte, war logischerweise Weingut Bernhard. Martina war mal hier im Podcast, für die, die uns noch nicht so lange hören. Aber die ist mittlerweile auch Mutter und die hat also deswegen auch nicht selber da sein können, sondern hat dann jemand geschickt. Und aber das war es dann schon so. Dann hast du natürlich so Sachen wie Geiger aus der Pfalz, wo du dann wieder nicht weißt, welcher Geiger ist das jetzt gerade. Ne? Da gibt es dann wieder auch 2, 3 mehr. Aber im Wesentlichen war das schon so, dass ich ganz viele nicht kannte. Und zurück zu dieser Pyramide. ganz, 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 ganz viele deutsche Weingüter gehen von alleine auf die Pyramide. Wir schimpfen immer auf das 71er Weingesetz. Und ich finde es so faszinierend, auch hier wieder für diejenigen, die das 71er Weingesetz, muss man ja nicht kennen. Also,
ach, ich brauche hier gleich Nachschub, ne?
Ja.
Also, ich sag nur mal, also...
Ja, ja, mache ich mal schnell direkt.
Ach, das ist aber lecker, sag ja, ich hier ne? mal.
Hammer, oder?
Meine Herren. So, ich mir hier mal das Buch zur Korrektur genommen.
Genau, mach mal. Kannst mal meine Verkostungsnotizen für die Generation Riesling korrigieren.
Also Handschrift, liebe Hörerinnen und Hörer. Handschrift.
Ja, ich hab mein Klemmbrett vergessen.
Aber ganz ordentlich ausgefüllt.
Ja. Na? Ich wollte ja ein bisschen was dazu schreiben. Also ganz kurz, das 71er Weingesetz ist das Weingesetz, das uns so auf diese Öxle fixierte Kabinett, Spätlese etc. Tour gebracht hat, was dazu führte, dass man dann irgendwann Spätlesen von Kerner aus irgendwelchen Hintertupfinger sonst was hängen hatte. Und da wurde immer viel drüber geschimpft, aber eigentlich hat unser Weingesetz immer Platz gelassen für eine Pyramide. Der Begriff Ortswein war nie verboten.
Ja, ist richtig.
Und jetzt machen das alle und es tut gar nicht weh. Ja, und den Kabinett haben sie alle dabei gehabt, der war immer süß. Also da gibt es jetzt Uneinigkeit, einige machen Feinherben, andere machen Süßen, aber das gab es vorher auch schon. Und halbtrocken verwendet keiner mehr, alle sagen stattdessen Feinherb. Was das Risiko hat, dass du dann wieder einen Feinherben hast, der 32 Gramm Restzucker hat und der andere hatte 13, das ist nicht so wirklich vergleichbar. Also so ein bisschen Schwund ist immer. Aber ich finde es halt ganz erstaunlich, wie einfach das geht. Und das andere, das muss man auch mal in aller Deutlichkeit, muss ich das mal sagen, weil ich ja doch immer sehr VDP-Versteher bin. Diejenigen, die freiwillig auf eine Dreistufigkeit setzen, setzen eben nur auf eine Dreistufigkeit. Eine Vierstufigkeit macht keiner von denen. Also mit erster Lage und große Lage, dass jemand quasi von alleine so eine Klassifikation in seinem Weingut einführt, das habe ich bestimmt schon mal erlebt, aber ich kann mir gerade keinen Namen irgendwie aus dem Hut zaubern, wo ich das erlebt habe.
Der nicht im VDP ist.
Genau, in der Regel reichen den Leuten dann auch drei Stufen. Die machen Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Das Einzige, was sie nicht so richtig kriegen, das sind ihre Chardonnays. Weil die Chardonnays werden häufig dann doch noch mit S oder R gekennzeichnet. Weil da ist halt die Frage, Holz oder nicht Holz, steht häufig über der Lage. Und viele haben gerade beim Chardonnay jetzt nicht so eine Megaparzelle in einer coolen Lage, sondern die haben eine Megaparzelle, weil Chardonnay nicht sich da so wohlfühlt, wo sich der Riesling wohlfühlt. Und deswegen und so weiter. Also die Benamung von Chardonnay ist immer noch ein Problem in diesen Pyramiden. Also da
finde ich auch,
die Leute sich heute häufig Schwierigkeiten. Auch weil Lager Chardonnay in Deutschland, glaube ich, auch insgesamt nicht so. Also bei Chardonnay denken Leute häufig an Goldkapsel R und sonst was. Da geht es ja nur um Barrique oder nicht Barrique. Und das passt da noch nicht so 100% rein. Eine andere Diskussion, die ich hatte, die ich sehr spannend fand, war mit einem Winzer, der aus Rheinhessen kam, der wirklich schöne Weine machte. Lass mal schnell mal nachgucken.
Seine Notizen, wenn er sie denn noch lesen kann.
Ja. Fritz Steitz heißt das Weingut. Der hieß auch Fritz, aber der war nicht der erste Fritz. Also der war der fünfte Fritz oder sowas.
Fritz Steitz der Fünfte.
Der seine Lagen, wirklich tolle Weine, komm jetzt, das habe ich wieder zugeschlagen, muss ich schnell sagen. Hier Riesling Sartorial ist quasi die Rückseite des Kreuznacher Paradieses. Der sitzt also direkt auf der Ecke zwischen Rheinhessen, hat eine Hälfte Rheinhessen, Hälfte Nahe und Kreuznacher Paradies war der andere. Und die Weine kosten der Sartorial 16,90 und das Kreuznacher Paradies 12,90. Zwei tolle Lagenweine. Sartorial war 22, der Paradies 21.
Und ist das ist das der Lagenname? Sartorial?
Ja, der heißt anscheinend heißt die Lage Sartorial.
Verrückt.
Oder? Auf jeden Fall, seine beiden großen Rieslinge kosteten eben nicht mal 20. Und da haben wir darüber diskutiert, wird es eigentlich vom Verbraucher als echter Lagenwein wahrgenommen, wenn du das für 12,90 hinstellst? Also ich sagte, eigentlich muss das 20 kosten, das war alles 20 wert. Also Leute, wenn ihr einen kleinen Geheimtipp haben wollt, bevor es, vielleicht veröffentliche ich auch vorher, vielleicht ist es schon kein Geheimtipp mehr, weil es schon im Blog war, aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Also Weinhof Steitz, Kreuznacher Paradies und Riesling Sartorial. 12,90 das Paradies, 16,90 der andere. Der hat 10% Holz, der Große. der andere nicht. Kannst du das darstellen? Ne? Weil es ist über 20 wert, das muss auch 20 kosten. Begreift der Konsument aus der Kategorie Blindflughörer? Und nein, jetzt stelle ich euch keine Frage, ihr müsst keinen Kommentar schreiben. Und wenn ihr es macht, ist es auch in Ordnung, weil es mich tatsächlich interessieren würde. Und vielleicht schreibt ihr mir eine DM, wenn ihr nicht irgendwie auf die Falle, egal. Also begreift man das als Lagenwein, wenn da 1290 draufsteht? Oder sage ich, naja, der hat da irgendwas draufgeschrieben, das wird schon Ortswein sein?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also ist der Lagenname gekoppelt an Qualität, auch an Preis gekoppelt? Also kann es eigentlich nur...
Kann ich das ernst nehmen, wenn das genau nur 13 kostet?
Weil was soll das für eine Lage sein?
Ja, Lage, das Kreuznacher Paradies ist die Spitzenlage von Martin Corell. Also ja, ist immerhin, ne, ich habe in der Lage schon drin gestanden mit dem Winzer. Es ist eine wirklich tolle Lage. Also sie ist auch groß und es gibt auch Ecken, die sind nicht so spannend. Da steht auch Grauburgunder.
Das Interessante ist, wenn es jetzt Moorstein wäre, nicht, ne? Aber Paradies, Corell ist außerhalb unserer Bubble vielleicht jetzt auch noch nicht so eine ganz etablierte Lage, könnte man jetzt sagen. Und dann ist die Frage, funktioniert das zu dem Preis, der aufgerufen wird?
Ja, aber 12,90 macht es halt, ich kann es nicht beantworten. Also wenn jetzt nicht doch noch zwei, drei Leute einen Kommentar schreiben und ihre Meinung sagen, also wie ist das denn, wenn ich jetzt so 32 bin, keinen Keller habe, ab und zu mal was suche, was irgendwie ein bisschen besonders ist, nehme ich was für 12,90 als besonders wahr? Oder muss der Lager eigentlich 20 Euro kosten, damit ich sie ernst nehme? Das ist tatsächlich eine spannende Frage.
Muss der Thuniberg von den Gebrüder Mattes nicht vielleicht auch?
Nein, der soll ja nicht mehr Thuniberg heißen.
Genau.
Die sollen das anders machen. Also die Mattis müssen lernen und der Fritz muss teurer werden. So, haben so. Noch irgendwas? Warte mal, oder können wir jetzt über den Wein reden?
Aber das ist mal eingetütet.
Das ist mal eingetütet, genau. Ja, nee, ich glaube, wir müssen da nicht weiter. Ich schreibe da nochmal was zu. So, erzähl mal der Wein, ja.
Ja, ist Petnat, ne?
Ja, sehr richtig.
Total schön. Mich stört nichts. Ja. Das finde ich bei Petnat mein absolutes Qualitätskriterium. Mich stört nichts. Weil manchmal gibt es bei Petnat auch so den einen oder anderen Ton oder Nachgeschmack oder sowas Belegtes, was mich dann doch irgendwie nervt. Aber da stört mich überhaupt nichts.
Es gibt zwei Gründe, warum ich den Wein ausgesucht habe.
Oh, schon ruhig. Steigt der Druck.
Beide hast du schon genannt. Der erste ist, es ist saulecker.
Ja.
Ich habe einfach mal einen Wein genommen, der lecker ist. Ja. Der zweite ist, es gibt keine einzige Weinart, bei der ich so häufig im Gespräch mit Menschen, mit Hörern, aber auch mit Freunden oder sowas höre, also ich warte bis heute auf mein Petnat-Erweckungserlebnis.
Ja.
Das ist die, wo ganz viele Leute sagen, ja, und was soll das denn jetzt alles? Das ist immer meistens nämlich genauso übertriebener Hefeweizenton oder es stinkt direkt und stinken mit Kohlensäure ist eine Katastrophe. Und alles Mögliche. Wenn ihr auf euer Petnat-Erweckungserlebnis wartet, ich hätte da einen Kandidaten.
Wir hätten da was vorbereitet. Also das ist total schön. Das Weiß hat so eine leichte Grapefruit-Note, aber nicht zu bitter.
Es ist kein bisschen Weiß.
Es ist kein bisschen Weiß.
Nee.
Crazy. Für mich ist das Weiß. Kannst du mir erzählen, was du
willst. Okay, gut. Ich muss mal ganz kurz ein weißes Glas holen. Ich muss dir den mal ganz kurz im weißen Glas holen. Weil das ist ein Scherz. Wenn du den Wein... Ich hab den...
Ist das ganz dunkel oder was? Mensch. Jo. Das schmeckt nicht nur nach Grapefruit, das sieht auch nach Grapefruit aus. Also es hat so ein...
Nach so einer Blut-Grapefruit.
Ja, ne? Genau. So sehr, sehr dunkel-orange.
Der Gag ist, dass dieser Wein... wie es sich beim Petnat ergibt, total viel Hefe mit hat. Wenn du die nicht aufschüttelst, beziehungsweise wenn du die Flasche hinstellst, bevor du das aufschüttelst, dann ist der Neon Pink wie ein schlechter Badeanzug aus einer Baywatch-Folge.
Geil.
Ja, also richtig, richtig, sodass du denkst, okay, Lebensmittelfarbe. Und wenn du dann die Hefe aufschüttelst, dann kommt dieser Grapefruit, aber es ist Pink Grapefruit. Es
genau,
ist
halt nicht gelb.
Nee, ist nicht gelb, es ist Pink Grapefruit, genau.
Super. Total schön.
Ja, 100% Garnacha.
Ach, da guck an.
Da kommt die Farbe her. Also tatsächlich eine Weile auf den Schalen vergoren. Es gibt ja diese, soll man es Streitfrage nennen, als Petnat anfing, war der Unterschied zwischen einem Petnat und einem Ancestral oder Method Rural, also diesen klassischen alten Sektbereitungsmethoden, der, dass man eben den Grundwein auf den Schalen vergoren hat.
Ja.
Und das macht man beim Ancestral und Rural nicht. Und weil das enorm aufwendig ist, ist die Szene sozusagen ein bisschen zurückgerudert. Und irgendwann war das dann doch nicht mehr notwendig sozusagen. Und deswegen sind heute, glaube ich, die Mehrheit der Petnats eigentlich tatsächlich ganz klassische Ancestrals. Und jetzt müssen wir, glaube ich, auch nochmal wieder aufklären, weil wir wollen ja nicht mehr, wir wollen ja raus aus der Bubble. Wir wollen ja nicht immer nur in unserem... Also, ein Patnat ist ein, oder ein Rural Ancestral, eine historische Methode, oder ist ein Schaumwein, bei dem es keine zweite Gärung gibt, weil der Wein mitten in der Gärung noch gärend in die Flasche gefüllt wird. Ja. Da kommt der Kronkorken drauf. Es wird also mit dem Messgerät geguckt, wie viel Öxler hat er noch, und dann wird er umgefüllt, wenn er so ungefähr 12 Gramm Zucker hat, oder wie viel Öxler ist denn das? Muss man 2,6, ist ungefähr so die Faustregel. Ne? Mhm. Also dann 6 Öxler, 7, ja, wurscht. Und dann wird er...
Comment down below, wenn er falsch liegt.
Und dann wird er umgefüllt, dann kommt der Kronkorken drauf und dann geht er zu Ende. Das kann natürlich auch schief gehen, weil man weiß nicht, welche Hefe da gerade am Start ist. Und der Druck, der kann der Hefe zusetzen. Und deswegen gibt es auch Patnuts, die durchaus dann 3, 4, 5 Gramm Zucker haben. Sonst sind sie normalerweise komplett durchgegoren. Und sie entwickeln dann so ein Kohlensäureniveau auf Perlwein-Niveau. Ja. So 1, also 2 Bar oder so. Das kann man auch genau einstellen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man sie umfüllt.
Was das nicht heißt, dass man immer jeden Patnut gefahrlos öffnen kann.
Das ist, kommt drauf an, ob er degorgiert ist oder nicht. Aber mir fällt gerade auf, dass ich ja eigentlich erst Rural erklären wollte. Entschuldigung, also Ancestral und Rural, die alten Sektmethoden, waren eben so, da wurde er mit mehr Zucker noch umgefüllt. Er wird also einfach gärend umgefüllt, gärt auf der Flasche zu Ende, entwickelt dabei den Druck und dann wird er ganz normal abgerüttelt und degorgiert wie ein Sekt und ist deswegen auch ganz normal wie ein Sekt. Man kann das tatsächlich nicht unbedingt schmecken. Er hat entweder weniger Alkohol, wenn er aus der gleichen Art von Grundsekt gemacht wird, weil er diese Beimpfung mit Zucker nicht hat. Oder er schmeckt etwas reifer, weil er etwas später geerntet wurde, als er ein bisschen mehr Zucker hatte, weil man ja mehr Zucker in der Traube vertragen konnte, weil man ja keinen Zucker mehr zugibt. Das war die ursprüngliche Idee. Und dann kam das immer mehr in Vergessenheit, weil es eben immer leichter wurde. Klassische Flaschengärung, beziehungsweise es wurde dann auch das Tankgärverfahren erfunden. Und dann wurde diese Ancestral-Rural-Geschichte nur noch in 2, 3 Appellationen in Frankreich gepflegt. Und ansonsten war das durch. Und dann entdeckte die Naturweinszene das für sich, aber die fing halt am Anfang an, dass sie sagten, wir machen einen Orange-Wein sozusagen, also wir vergären auf der Schale und pressen dann ab und füllen dann quasi den gepressten Wein mitsamt den Hefen in die Flasche und lassen es dann zu Ende gären. Und dann wurde auch nur ganz wenig degorgiert. Es wurde also viel Hefe drin gelassen, manchmal wurde gar nicht degorgiert. Damit ist man mittlerweile eigentlich auch durch, weil das in der Regel bedeutet, dass die Hälfte der Flasche auf den Tapeten landet. Das war wirklich... Da gibt es YouTube, könnt ihr gucken, da gibt es YouTube-Videos, wie öffnet man einen Patnat. Es gibt gute Tricks.
Ins Wasser oder sonst
genau, ins Wasser ist eigentlich
das Beste, weil ich weiß nicht, also ich habe schon bei einem befreundeten Winzer in der Küche gesessen und wir hatten schon so ein bisschen durchverkostet.
Ja.
Und dann meinte er, ich habe hier noch einen Fruchtpatnat von und machte den Kronkorken aus. Und das war so rot und die ganze Küche war... rot, überall. Das ist ein Massaker, ja. Und so schnell kannst du den Daumen da gar nicht drauf kriegen, wie das da rausschoss, ey.
Und deswegen haben die das dann reaktiviert mit den meisten vergorenen und dann so ein bisschen sanft abdegorgiert, am Anfang gar nicht abdegorgiert. Und weil eben diese Unwägbarkeiten kamen, Marc Weinreich sagte mal zu mir, Patnut kannst du nur machen, wenn du Praktikanten hast, weil die müssen hinterher, musst du einen in deine Hydraulikpresse legen und dann musst du mit der Zahnbürste dann da die Sachen aus den Ecken.
Ja klar, die Hefe und so.
Weil die Hefe ist, also du musst dir das so vorstellen, also ihr müsst euch das vorstellen, Flo muss ich das nicht erklären. Ihr erntet ja den Grundwein für den Sekt in der Regel als erstes, dann gärt er eine Weile, dann wird der gärend auf die Kelter geschüttet, abgepresst und du bist mitten in der Ernte. Und kurze Zeit später wird dann ein ganz normaler, sagen wir mal, Ortswein da drauf gelegt. Also die Trauben wird abgepresst und der wird dann in einen Sedimentationstank gepackt, damit sich also über Schwerkraft die Trubstoffe absenken. Wenn du den aber gerade über so eine Presse gezogen hast, wo gerade gerne Most drauf war, dann sedimentiert er nichts, das fängt sofort an zu gären. Also musst du diese Presse halt wirklich klinisch reinkriegen, mitten in der Ernte. Und zwar wirklich klinisch rein. Und das ist halt unglaublich anspruchsvoll. Und deswegen haben dann mehr und mehr Leute angefangen zu sagen, naja, vielleicht sollten wir nicht gerne den Most abpressen, sondern wir sollten dann doch eher Rural machen. Aber hier bei diesen, aufgrund der Farbe, kann man relativ deutlich sehen, das hat wohl dann doch eine Weile auf den Schalen gegoren. Ich hole ihn mal.
Super.
Und ich habe ihn neulich Freunden eingeschenkt, die gerne zu uns kommen, weil es bei uns immer leckeren Wein gibt. die 0,0 Weinexpertise haben, die gar nicht wissen, was Naturwein ist. Das war der erste Patenhard in ihrem Leben und so weiter. Und die waren so glücklich. Die sind allerdings Leute, die keinen Zucker brauchen, um Wein gut zu finden. Das muss man dazu sagen.
Weil das ist fair. Funky Etikett.
Funky Etikett, fantastischer Wein. Hat eine Wahnsinnsfrucht.
Maria
eine
Rosa.
Eine wunderschöne, süße Frucht, aber natürlich gar keinen Zucker, weil das Ding ist komplett durchgebrochen.
Penedès. Villa Franca del
Penedès. Genau, wir sind in Penedès. Also wir sind nördlich von Barcelona in Katalonien, wo der Patenhard ja so ein bisschen gemeinsam mit den Franzosen, die haben das, glaube ich, gleichzeitig wiederentdeckt.
Ah ja, von meiner Handlung Suff.
Ja, der ist von Suff, der stand bei uns auf dem Tisch bei der Folge über Garnacha. Da hatten wir das Thema Patenhard und Naturwein so ein bisschen mit abgefeiert. Und ich finde, das ist ein...
Das ist top.
Seller in Flavinius ist das Weingut. Patenhard Maria Rosa.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord. We wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.